Du hörst den Teil 2 von Hiskia, das Herz eines Reformators. Dann geht es weiter in dieser Reformation, die erregt die Leidenschaft zur Anbetung. Also das wäre Punkt 13, erregt die Leidenschaft zur Anbetung. Um es mal vorwegzunehmen, was sagt Jesus über die Anbetung heute? Wie sollen wir Gott anbeten? In Wahrheit und im Geist. Das ist die wahre Anbetung, denn Gott ist Geist. So die ihn anbeten heute, die beten an in Wahrheit und im Geist. Jetzt schauen wir das mal, was Hiskia getan hat. Der reizte das Volk zu einer Kultur der ausdrucksvollen Anbetung nach der Ordnung Davids. Also er brachte das Ding in die Praxis. 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 25 bis 31. Und er stellte die Leviten im Haus des Herrn auf, mit Zimbeln, mit Harfen, mit Lauten, nach dem Gebot Davids und Gads, des Sehers des Königs und Nathans des Propheten. Denn das Gebot war durch den Herrn, durch seine Propheten. Und die Leviten standen da mit den Instrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Und zur Zeit, als das Brandopfer anfing, begann der Gesang des Herrn und die Trompeten, und zwar unter Begleitung der Instrumente Davids, des Königs von Israel. Und die ganze Versammlung betete an, und der Gesang erscholl, und die Trompeten schmetterten. Alles das dauerte bis zur Vollendung des Brandopfers. Und als man das Opfern des Brandopfers vollendet hatte, kniete der König und alle, die sich bei ihm befanden, nieder und beteten an. Und der König Hiskia und die Obersten sagten zu den Leviten, dass sie den Herrn Lob singen sollten mit den Worten Davids und Asaphs des Sehers. Und sie Lob sangen mit Freude und verneigten sich und beteten an. Und Hiskia hob an und sprach, nun habt ihr euch dem Herrn geweiht. Tretet herzu und bringt Schlachtopfer und Dankopfer zum Haus des Herrn. Und die Versammlung brachte Schlachtopfer und Dankopfer, und jeder, der willigen Herzens war, brachte Brandopfer. Also während des Opferns und Anbetens in verbeugender Haltung hatte er zu instrumentaler Anbetung mit Becken, Saiteninstrumenten, Harfen, Trompeten angezeigt, und dies wurde mit Freude getan. Ich denke, die heutigen Instrumente, hauptsächlich im Neuen Testament, das sind wir. Wir sind der Klang Gottes, wir sind die Stimme Gottes. Damals nannte das Hiskia die Weihung, die Aussonderung und Heiligung für Gott. Das heißt auch heute noch Juda voran. Es ist eine Geisteshaltung. Lobpreis voran. Du kannst kein Ganzopfer sein ohne Lobpreis Gottes. Im 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 29, da heißt es, und nun habt ihr euch dem Herrn geweiht. Und nachdem eigentlich sagt er, tretet hinzu und bringt Schlachtopfer und Dankopfer zum Haus des Herrn. Also hier siehst du wieder die Ordnung. Was kommt zuerst, was kommt danach? Du kannst nicht ganz Opfer sein, ohne dass du geweiht bist. Nur Geweihte können Opfer sein. Geheiligte, für Gott Ausgesonderte. Also nachdem sie dem Herrn gewidmet hatten, dann heißt es, es wurde nicht Heiligung genannt, bis diese Leidenschaft demonstriert und offenbar geworden war. Und deshalb heißt es auch wiederum, ohne die Werke ist der Glaube tot, auch heute. Wir gehen nicht zurück in die alte Form, aber wir haben diese Leidenschaft zu demonstrieren. Es gibt keine Leidenschaft, die verborgen bleiben kann. Es ist unmöglich, sagt die Bibel. Denn der Mund wird auch reden, wessen das Herz voll ist. Also die Hingabe und Leidenschaft zum Herrn, die kommt vor der Leidenschaft der Werke. Da hast du wieder eben die falsche Gesetzmäßigkeit, die Rettung durch Werke oder die Werke durch die Rettung, das heißt die Leidenschaft, die Liebe zu Gott. Haben wir das gut verstanden? Dann macht der Reformer den nächsten Schritt, das wäre Kapitel 14, er erregt die Leidenschaft zum Werk. 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 32 bis 35, da sehen wir, wie diese Leidenschaft sich damals manifestierte. Lies mal von Vers 32 an, und die Zahl der Brandopfer, die die Versammlung brachte, war 70 Rinder, 100 Widder, 200 Schafe, alle diese zum Brandopfer für den Herrn. Und die geheiligten Gaben waren 600 Rinder, 3000 Stück Kleinvieh. Nur gab es zu wenig Priester, sodass sie nicht allen Brandopfern die Haut abziehen konnten. Und so unterstützten sie ihre Brüder, die Leviten, bis das Werk vollendet war und bis die Priester sich geheiligt hatten. Denn die Leviten waren redlichen Herzen, sich zu heiligen, mehr als die Priester. Aber es gab auch Brandopfer in Menge mit den Fettstücken der Friedensopfer und mit den Trankopfern für die Brandopfer. Und so wurde der Dienst des Hauses des Herrn eingerichtet. Also hier siehst du jetzt diese Leidenschaft für den Dienst, dass sich jetzt das Volk, die Leviten, unterstützend in die Arbeit der Priester hineinmischt. Und dann heißt es ja, dass sie sogar noch eifriger waren als die Priester selber. Unter dem Geist eines Reformers werden auch die niedrigeren Stellungen in den fleißigen Dienst aktiviert. Also hier sehen wir einen Überholgeist auf die Leviten kommen, dass sie sogar plötzlich fleißiger wurden als die Priester in ihrem Dienst. Also da gibt es nicht alt und jung, nicht klein und groß, sondern selbst die niedrigsten, Anführungsschlusszeichen, wurden fleißig und taten Werke für den Herrn. So geht das heute, das sind Gesetzmäßigkeiten, die haben nichts zu tun mit dem alten Bund, speziell, sondern die sind ewig. Amos, Kapitel 9, Vers 13, da sehen wir, dass die Tage kommen, spricht der Herr, da der Pflüger an den Schnitter und der Traubenernter an den Seemann reichen wird. Und die Berge werden träufeln von Most und alle Hügel werden fließen oder zerfließen. Das heißt, die Berge schmelzen, die Hügel schmelzen. Da kommt so viel Most, so viel Geist in das Volk Gottes, dass dieser Überhol oder dieses Überholmanöver stattfinden kann. Es ist diese Arbeitsmoral, gekoppelt mit dem Geist der Wohltat. Diese Menschen unter der Führung des Reformators Hiskia wurden davon ergriffen. Dieser Geist der Wohltat ist der Gütestempel auf dem Echtheitszertifikat der Wandlung. Wir haben einen Gott der Wandlung in unserem Herrn Jesus Christus. Erinnere dich dabei an Barnabas und seinen Acker, bis hin zum Apostelamt oder an Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Er ist und bleibt ein Gott der Wandlung. Er wandelt dich, wenn er nur darf, wenn du nur zulässt. Gott gibt sich nicht zufrieden mit dem, was heute oder gestern war. Gott geht weiter. Die Frage ist, gehen wir mit seiner Reformation oder bleiben wir stehen? Sitzen wir weiter auf unseren Stühlen? Das ist die Frage. Also die Zubereitung, die macht Gott. Das wäre der nächste Punkt, 15. Gott ruft, Gott wandelt. Warum tut er es denn nicht mit allen? Das ist das Hindernis. Mein Ich, mein Überleben, Eigensinnigkeit, Selbstschutz, Egoismus, das sind die Grundtenore, die hindern, dass diese Wandlung stattfindet. Also es ist die Anerkennung, dass Gott die Menschen zubereitet. Wir müssen anerkennen, dass nicht wir es sind, sondern er. Denn es steht da schon geschrieben im 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 36, und Hiskia und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott dem Volk bereitet hatte. Denn die Sache war plötzlich geschehen. Das gibt es immer wieder, wenn wir die Geschichte anschauen, dass Gott plötzlich irgendwo eingreift und diese Dinge offenbar werden. Ein Reformator erkennt, dass Wandlung nur dann stattfindet, wenn er, Gott, die Leute eben wandelt. Also das heißt, Gott macht diese Wandlung. So nimmt ein Reformer auch keine Ehre für das, was Gott durch ihn tut oder getan hat. Sowohl das Volk als auch die Leiter sind göttlich zubereitet worden und werden so auf die gleiche Art und Weise zubereitet, in und durch ihn. Deshalb sagt auch Paulus, er kenne nichts mehr anderes als Christus und den gekreuzigt. Ihm ist die Ehre. Und das sieht man schon hier bei diesem 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 36, dass das Volk sich über das freute, was Gott tat. Richter Kapitel 5, Vers 2, da heißt es, weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, preist den Herrn. Dann geschehen diese Dinge, weil freiwillig sich das Volk dieser Führerschaft unterstellte. Und das heißt auch heute noch, Ehre Vater und Mutter, dass deine Tage lange werden in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Das fängt ja mal bei den biologischen Eltern an, geht dann weiter in die geistliche Elternschaft. In Hebräer Kapitel 13, Vers 20 und 21, da heißt es, dass der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe in dem Blut des ewigen Bundes, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, in euch das bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also hier hast du diese drei Dinge in diesem apostolischen Gebet, da geht es darum, um die Vollendung der Werke, damit ihr seinen Willen tut. Das sind zwei Dinge, das Werk und seinen Willen. Und dass er selber in euch bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, das ist das dritte Ding. Also die göttlichen Werke, das göttliche Gehen in dieser dreidimensionalen Wirklichkeit. Das Wollen, das Vollbringen und das richtige Zeugen durch Jesus Christus in uns. So viel zum Kapitel Anerkennung, dass Gott die Menschen zubereitet. Er ist der Gott der Wandlung. Er ist der Gott der Wiederherstellung. Er ist der Gott, der gesprochen hat und gesagt hat, ich mache alles neu. Dann kommen wir zurück zum Fundamentebau. Dort treffen wir uns immer wieder. Es ist manchmal einfach, scheint es fast so, als ob der Kreis einfach größer würde und man findet sich dann wieder irgendwo an derselben Stelle. Vielleicht wieder auch etwas tiefer, mag sein. Aber es heißt hier im 2. Chronik, Kapitel 30, Vers 1, und Hiskia sandte hin zu ganz Israel und Juda und schrieb auch Briefe an Ephraim und Manasseh, dass sie zum Haus des Herrn in Jerusalem kommen möchten, um dem Herrn, dem Gott Israels, Passa zu feiern. Das Passa war die Feier und die Erinnerung Israels an die wunderbare Erlösung aus Ägypten, der Knechtschaft. Das Passalam war ein Bild von unserem Herrn Jesus Christus. Durch das Feiern des Passas hat Hiskia die Nation an die ersten Dinge erinnert. Er hat die Nation an die Wurzeln erinnert. Das heißt, dass der Reformator, der wird die ersten Dinge nicht vernachlässigen, sondern eben wieder zuerst und zu oberst setzen. Für uns bedeutet das Kreuz die ersten Dinge. Es ist fundamental. Es gibt ohne Kreuz kein Christentum. Aus welchem Ägypten bist du befreit, wenn du das Wort Ägypten hörst? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich erlöst habe oder befreit habe aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Was ist dein Sklavenhaus? Er hat dich erlöst aus deiner Sünde und Tod. Deine Knechtschaft, dein Sklavenhaus ist deine Sünde. Oder war deine Sünde, so hoffe ich. Das ist fundamental, das hat das Kreuz getan, damit du der Sünde abgestorben, der Sünde gekreuzigt bist, oder? Denn er selber hat an seinem Leib unsere Sünden an das Holz hinaufgetragen, damit wir der Sünde abgestorben, nun der Gerechtigkeit leben. Du bist aus dem Sklavenhaus gekommen. Gott hat dich befreit durch das Kreuz, durch das Blut Jesus. Paulus hatte diese Betonung nie verloren. So gebe auch uns Gott die Gnade, dass wir das nicht verlieren. Heute hast du es und morgen ist es weg. Das soll nicht sein, oder? Galater Kapitel 6, Vers 14. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das heißt, er hat einen anderen Wandel hier, durch diese Kreuzigung der Sünde und Kreuzigung mit der Welt. Also Gott hat dich in diesem Sinne aus der Welt befreit, indem er dich aus deinen Sünden befreit hat. In deiner Apolutrosis, Entsendung der Sünde. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 17. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 2. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Also der christuszentrierte Grundsatz lautet, im Gegensatz zum egozentrierten, zum ichzentrierten, das heißt, wir sind in ihm gekreuzigt. Wir sind in ihm begraben. Wir sind in ihm auferstanden. Wir sind in ihm gesetzt. Wir sitzen in ihm. Wir stehen in ihm. In Christus. Und durch das sind wir in ihm in den himmlischen Örtern. Das heißt, in die himmlischen Örter versetzt. Kommen wir zum Punkt 17. Erkennt die Herzkondition als wichtiger als äußeren Segen. Das ist das Herz des Reformators. Es geht um die Herzen der Menschen. 2. Chronik, Kapitel 30, Vers 18 bis 20. Denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim und Manasseh, Issachar und Zebulon, hatten sich nicht gereinigt, sondern aßen das Passa nicht so, wie es vorgeschrieben ist. Doch Jehiskia bat für sie und sprach, der Herr, der Güte, möge jedem vergeben, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott seiner Väter, wenn auch nicht der Reinheit des Heiligtums entsprechend. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Also da hat ein Leiter hat geschrien für die Protokollverletzung. Und Gott hat erhört, weil die Herzenshaltung richtig war. Das siehst du ja auch immer wieder bei David. Um das Passafest feiern zu können, wurde ein äußeres Ritual der Weihe verlangt, damals, weil auf die Äußerlichkeiten zu achten. Israel war unter dem Gesetz, und das ist jetzt das mosaische Gesetz, wovon wir hier sprechen. Unter dem Gesetz Moses. Hiskia hatte die Zubereitung des Herzens über das Gesetz der äußeren Rituale gesetzt. Wer war denn sein Vater? Was sagt die Bibel? Nach wessen Vater ist Hiskia gewandelt? David, da siehst du das Herz für Gott zugerüstet. Ein Herz, das nach Gott ist. Und Gott schenkte ihm Erhörung, siehe dazu auch David und Jesus. Dann im Punkt 18, da heißt es, dass er über die Grenzen geht, wo andere Halt machen. Das ist ganz wichtig. Ich denke, das ist genau der Punkt, wo heute Gott auf seinen Finger drauf hält. Dass wir rauskommen aus dem normalen Anführungsschlusszeichen, wo Grenzen sind. 2. Chronik, Kapitel 30, Vers 23, und die ganze Versammlung beschloss, noch 7 weitere Tage zu feiern. Und sie feierten die 7 Tage mit Freuden. Also eine Zwischenbewegung, es ging um das Passa und das geschlachtete Passalam. Da frage ich mich doch, wie feiern denn wir heute das Passa, das doch geschlachtet ist? Wie sehen unsere Karfreitagsfeste aus im Jahr 365 und heute, oder im 365. Jahr? Unter Einfluss und Leitung Hiskias wurde das Passafest um 7 Tage verlängert. Hiskia inspirierte eine Leidenschaft in das Volk, weit über den Buchstaben hinauszugehen, über das Gesetz, mehr zu geben und mit Gott zu feiern, weit mehr als das Gesetz verlangte. Also damals war das im mosaischen Gesetz genau definiert und Hiskia, der Reformator, ging mit seinem Volk 365 Jahre danach weit über das hinaus. Das geht dann weiter, das inspiriert die Transformation in den Menschen, also dieses Neuwerden, diese Wandlung. Das wäre Punkt 19. 2. Chronik, Kapitel 31, Vers 1, da geht es um diese Transformation. Denn da heißt es, als sie dies alles vollendet hatten, zogen alle Israeliten, die sich dort befanden, hinaus zu den Städten Judas. Und was taten sie jetzt? Hör mal. Sie zerschlugen die Bildsäulen und hieben die Ascherim um und rissen die Höhen und die Altäre nieder in ganz Juda und Benjamin und in Ephraim und in Manasseh, bis sie damit fertig waren. Und alle Kinder Israel kehrten in ihre Städte zurück, jeder zu seinem Besitztum. Da siehst du, dass das Volk migrierte mit seinen Leitern. Joshua musste auch den Jordan mit allem Volk durchqueren. Da mussten alle mit, er konnte niemand zurücklassen. Unter der Führung von Hiskia wurde das Volk verändert. Nun taten die Menschen, was recht war in den Augen Gottes. Sein Geist wurde ins Volk weitergegeben. Und unter eigener Übereinkunft begannen sie, die Ziele Gottes umzusetzen. und zerstörten alle Götzen und Altäre im Land. Das ist das, was passiert, wenn die Hütte Davids wieder aufgebaut wird. Leiter, unter denen das Volk nicht migrierte. So, hier hast du jetzt die Gegenstimme. Für das, was du vorhin gehört hast, befassen wir uns mit der Leiterschaft oder mit den Leitern, unter denen das Volk nicht migrierte, wo es Stillstand gab oder Rückschlag. Es gibt ja keinen Stillstand, das trägt immer zurück. Also schauen wir diese Leiter an. Da war zunächst einmal der Jotham. Schließe die Bibelstellen dazu, 2. König, Kapitel 15, Vers 32 bis 35. Im zweiten Jahr Pechas, des Sohnes Remalias, des Königs von Israel, wurde Jotham König, der Sohn Usias, des Königs von Juda. 25 Jahre alt war er, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Jerusha, die Tochter Zadoks. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er tat nach allem, was sein Vater Usia getan hatte. Also bis hierhin denkst du, alles okay, kein Problem. Und dann heißt es aber, doch die Höhen wichen nicht. Das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Er baute das obere Tor des Hauses des Herrn. Das ist eine Grundmustergeschichte hier. Du siehst sie immer wieder. Am Anfang sieht das gut aus, aber. Am Schluss heißt es dann eben aber. Die Bibel sagt, der Ausgang einer Sache ist besser als deren Anfang. Warum denn? Weil dort siehst du die Wahrheit, das ist die Frucht. Ich habe schon gesagt und sage es nochmal, dass diese Höhen immer wieder der kritische Punkt sind und dass dieses Vorschattenbild für unsere Denkweise heute bezeichnend maßgebend ist. Ebenso schauen wir mal an bei Josaphat, 1. Könige, Kapitel 22, Vers 42 bis 44. Josaphat war 35 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 25 Jahre in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Asuba, die Tochter Schilchis. Und er wandelte auf allen Wegen seines Vaters Asa. Er wich nicht davon ab, indem er tat, was recht war, in den Augen des Herrn. Also wieder alles gut, alles okay. Und dann heißt es im Vers 44, nur die Höhen wichen nicht. Das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Amasia, 2. König, Kapitel 14, Vers 1 bis 4. Im zweiten Jahr des Joas, des Sohnes des Joas, des Königs von Israel, wurde Amasia König, der Sohn des Joas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jodan von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nur nicht wie sein Vater David. Er tat nach allem, was sein Vater Joas getan hatte, doch die Höhen wichen nicht. Das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Asaria, 2. Könige, Kapitel 15, Vers 1 bis 4. Im 27. Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asaria König, der Sohn Amazias, des Königs von Juda. 16 Jahre war er alt, als er König wurde. Die wurden immer jünger, siehst du. Und er regierte 25 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jekolia von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amazia getan hatte. Doch die Höhen wichen nicht. Das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Also es ist fast wie ein Dauerspruch hier. Der kommt immer wieder. Du kannst dazu auch in der Tempellehre 1 nachschauen, in Jerobeam und die Sünde der Könige. Dort siehst du auch wieder diese Unvollkommenheit, diese Gesetzmäßigkeit, die sich darin verbirgt. Da gibt es dann unter Punkt 20 mit dem Titel der persönlichen Demonstration der Verbindlichkeit einen tieferen Einblick in was denn geschehen muss und was Hiskia tat. 2. Chronik, Kapitel 31, Vers 3. Und er gab das Teil des Königs von seiner Habe für die Brandopfer, für die Morgen- und Abendbrandopfer und für die Brandopfer der Sabbate und der Neumonde und der Feste, wie sie im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Also hier siehst du jetzt dieses Gesetz hier. Das geht um das mosaische Gesetz. Das ist das Gesetz über die Opfergaben und all diese Dinge. Könnte man sagen, das ist jetzt Altbundesgesetz. Hiskia führte durch sein Beispiel, indem er in der Praxis voranging mit seinen Opfern. Er war nicht bereit, dem Herrn das zu opfern, was ihn nichts gekostet hätte. ein Wesenszug aus dem Leben Davids, der bei der Beschaffung der Tenne Arvanas des Jebusiters offenbar wurde, indem er bezahlte, um dem Herrn einen Altar zu bauen. Er ging mit dem Beispiel des Gebens voran und führte die anderen nach. Und dasselbe geschah zuvor bei David. Deshalb kommt ja David immer wieder als der Vater, obwohl er gar nicht der biologische Vater von diesen Königen ist. Aber Gott nimmt ihn, er stellt ihn hin als den geistlichen Vater. 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 2 bis 7. Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes vorbereitet. Und jetzt zählt er auf, was vorbereitet ist. Das Gold zu dem Goldenen und das Silber zu dem Silbernen. Und das Kupfer zu dem Kupfernen, das Eisen zu dem Eisernen, das Holz zu dem Hölzernen Gerät. Onyxsteine und Steine zum Einsetzen. Steine zur Verzierung und buntfarbig und allerlei kostbare Steine und weiße Marmorsteine in Menge. Und überdies, weil ich Wohlgefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich, was ich als eigenes Gut an Gold und Silber besitze, für das Haus meines Gottes gegeben. Zu all dem hinzu, was ich für das Haus des Heiligtums vorbereitet habe. Jetzt kommen da riesige Mengen aus Gold, also 3000 Talente Gold. Von Gold aus Ophir und 7000 Talente geläutertes Silber zum Überziehen der Wände der Häuser. Gold zu dem Goldenen und Silber zu dem Silbernen Gerät und zu allem Werk von Künstlerhand. Wer ist nun bereitwillig, heute seine Hand für den Herrn zu füllen? Und die Obersten der Väter und die Obersten der Stämme Israels und die Obersten über 1000 und über 100 und die Obersten über die Angelegenheiten des Königs zeigten sich bereitwillig. Und sie gaben für die Arbeit des Hauses Gottes 5000 Talente Gold, 10.000 Dariken und 10.000 Talente Silber und 18.000 Talente Kupfer und 100.000 Talente Eisen. Also da kommen Riesenmengen zusammen, die in dieser Reformation, in dieser Neuwertung unter Hiskia eingesetzt werden. Denn Hiskia ermutigte das Volk und die Führer, vor allem das Volk, damit sie die Führer unterstützen. Deshalb heißt auch Punkt 21, ermutigt das Volk, die Führer zu unterstützen. In 2. Chronik, Kapitel 31, Vers 4 bis 5. Und er befahl dem Volk, den Bewohnern von Jerusalem, das Teil der Priester und der Leviten zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhalten möchten. Und als das Wort bekannt wurde, brachten die Kinder Israel reichlich Erstlinge vom Getreide, Most und Öl und Honig und von allem Ertrag des Feldes und den Zehnten von allem brachten sie in Menge. Hiskia sicherte die Führungsunterstützung. Für die Kontinuität der Königsreichsarbeit für den Herrn muss das Vollzeitarbeiter geben, die sich ununterbrochen um die Arbeit Gottes kümmern können, ohne finanzielle Ablenkung. Diejenigen, die die Arbeit im Dienst des Herrn tun und den Leuten Gottes dienen, sollen auch entsprechend entschädigt werden. Weil dies ist ja nicht jetzt nur ein mosaisches Gesetz, sondern das ist ein Gesetz oder eine Gesetzmäßigkeit, die einfach so wirkt ins Neue Testament, wie mit dem Erstlingsgaben, den Zehntengaben und all diese Dinge. Das sind ja nicht mosaisch eingeführte Gesetze. Die hat ja Abraham schon praktiziert gegenüber dem Melchisedek. Dann kommen wir zum letzten dieser Punkte, Punkt 22. Reinheit der Motive. Da geht es um die Herzensreinheit, um die Haltung. 2. Chronik, Kapitel 31, Vers 20 bis 21. Und ebenso tat Jeiskia in ganz Juda. Und er tat, was gut und recht war, vor dem Herrn, seinem Gott. Und in allem Werk, das er anfing im Dienst des Hauses Gottes, und im Gesetz und im Gebot, um seinen Gott zu suchen, handelt er mit ganzem Herzen und es gelang ihm. Das heißt ja auch, es steht geschrieben, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Das ist genau das, was die Bibel hiervon spricht. Er handelte mit ganzem Herzen und es gelang ihm. Er fand Gott, er fand die Gnade Gottes über sich, seinem Haus und seinem Volk. Also zuletzt wird der Zustand seines Herzens beschrieben. Nach all diesen Vorkommnissen, nach all dieser Reformation kommt das Bild oder das Licht, die Lampe, kommt auf den Zustand von Hiskias Herz. Hiskia operierte mit einem ungeteilten Herz. Da war keine List oder Zweispurigkeit in seinem Herzen, im Dienste Gottes gefunden worden. Er hatte alles hingelegt. In Johannes Kapitel 4, Vers 23, da sagt ja Jesus zu dieser Frau am Jakobsbrunnen, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als Anbeter. Nachdem wir Teil 1, den sogenannten, kann man sagen, Werdegang der Reformation und der Ausführung der Reformation besprochen haben, kommen wir nun zum Teil 2, das ist die Eigenschaft der Angriffe auf die Reformationskirche oder wenn du heute eine Reformation machst, mit was für geistlichen Mächten du dich anlegst, was dich angreifen wird. Und dann letztendlich noch der Teil 3, Sieg über diesen Geist. Wir sprechen hier von einem assyrischen Geist. Wir sehen das am assyrischen Angriff, der zur Zeit Hiskia gegen Jerusalem kam und dann den Sieg, wie dieser Geist besiegt wurde. Also, beginnen wir mit Teil 2, Eigenschaften der Angriffe auf die Reformationskirche. Am Beispiel eines assyrischen Angriffs. Das geht natürlich hier, wie immer, nicht um Syrien oder Assyrien von heute, geografisch und volksmäßig, sondern es geht um den Geist, diesen assyrischen Geist, der uns im Alten Testament im Vorschatten zeigt, am Volk Israel und am Volk Assyrien, wie sich das Ganze verhält im Neuen Testament. Also wir haben gesehen, die Treue von Hiskia oder Jehiskia, dem König, wie er diese Reformation mit ganzem Herzen einleitete und eigentlich durchgezogen hat. Inklusive der Beseitigung von Nehushtan, der ehernen Schlange. Also eine Tradition, ein altes Überbleibsel, das nicht mehr akkurat war in der Zeit. Und jetzt beginnen wir mit Punkt 1 hier, das heißt, das folgt auf die Treue der Leiterschaft. Ja, was folgt da? Wir sehen im 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 1, da heißt es, nach diesen Dingen und dieser Treue kam Sanherib, der König von Assyrien, und er drang in Juda ein und belagerte die festen Städte und er beabsichtigte, sie für sich zu erobern. Also seht ihr, was da passiert? Die Reformation soweit erfolgreich und jetzt macht sich der Feind auf die Socken, nicht? Jetzt kommt der König von Assyrien und greift an. Der assyrische Angriff ist auf die Handlung der genauen Umwandlung. Also wenn eine Wandlung stattfindet, eine Umwandlung, eine Reformation, dann wird dieser assyrische Angriff ausgelöst. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es nichts Falsches im Wandel von Hiskia. Das haben wir gesehen, oder? Wir haben das nach der Bibel ausgelegt und gesehen, der war eigentlich nach ganzem Herzen in Gottes Plan. Aber dieser Angriff war mehr entnervend als dieser von Isabel oder von Abschalom oder Korah und folgt jedem Leiter, der die Reformation und Umwandlung umarmen will oder eben umarmt. Das bleibt ja gar nicht beim Wollen oder Willen, sondern beim Tun. Und dann geschieht das. Da kommt zunächst einmal der zweite Punkt, das wäre dann die Unproduktivität. Der zweite Könige, 18, Vers 13, da heißt es, im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, herauf gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Also Juda wurde besiegt und eingenommen durch die Assyrer, niemand konnte mehr hinaus oder hineingehen. Stell dir mal das Bild vor, die Stadt ist jetzt belagert, da ist ein Wall und Bewachung, du kannst nicht mehr ein- noch ausgehen. Das heißt für uns heute, dass das Kirchenwachstum ist blockiert und gestoppt. Der apostolische Dienst kommt zu einem Ende. Die Kirche ist in der Box. Das ist die Situation, wo wir uns drin befinden und so befindet sich auch die Kirche in Butuan, in den Philippinen. Das ist genau die Situation, wo wir drinstecken. Die Kirche ist in der Box. Nichts geht raus, nichts geht rein. Assyrischer Angriff. Dann kommt die Armut. Der materielle Mensch, Der denkt immer an eine Armut, an die Finanzen. Das ist die gefallene Schöpfung, die alles eigentlich physisch betrachtet und beurteilt. Es geht aber um Geistliches hier. Im 2. König, Kapitel 18, Vers 14, da heißt es, da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach Lachis und ließ ihm sagen, ich habe gefehlt, kehre um von mir. Was du mir auferlegen willst, will ich tragen. Und der König von Assyrien legte Hiskia, dem König von Juda, 300 Talente Silber und 30 Talente Gold auf. Also jetzt kommt dieser erfolgreiche König, dieser erfolgreiche Reformator und fängt sich an zu verbünden mit der Welt. Die Kirche ist in Not und was passiert jetzt? Hand oder Hände halten, links und rechts. Hiskia gab ihm das ganze Silber, das im Haus des Herrn gefunden wurde. Der assyrische Angriff kommt, um das Reformationshaus, das Haus der Wandlung, seiner Mittel zu entleeren oder zu berauben und es auf den Stand der gemeinen Armut herabzusetzen. Das geht nicht nur um die Finanzen hier, Geliebte, sondern das geht um das Geistliche. Der assyrische Geist kommt, um deine Finanzen zu verschlingen oder dein Vermögen, würde man besser sagen. Was heißt Vermögen? Vermögen ist etwas, was du vermagst. Das heißt, jetzt vermagst du nichts mehr. Das ist das, was der assyrische Geist macht. Er verschlingt. In 2. Könige, Kapitel 15, Vers 19 bis 20. Und Pul, der König von Assyrien, kam gegen das Land. Und Menachem gab Pul 1000 Talente Silber, damit seine Hand mit ihm wäre, um das Königtum in seiner Hand zu befestigen. Und Menachem legte die Zahlung des Geldes auf Israel, auf alle vermögenden Leute, um es dem König von Assyrien zu geben, 50 Säckel Silber auf jeden Mann. Da kehrte der König von Assyrien um und blieb nicht dort im Lande. Dann geht aber die Geschichte weiter im Kapitel 16, Vers 5 bis 9. Damals zog Rezin, der König von Syrien, nach Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Kampf. Und sie belagerten Ahas, aber sie vermochten nicht gegen ihn zu kämpfen. Zu jener Zeit brachte Rezin, der König von Syrien, Elat, wieder an Syrien und trieb die Juden aus Elat hinaus. Und die Syrer kamen nach Elat und sie haben dort gewohnt bis auf diesen Tag. So sandte Ahas Boten zu Tiglath-Pileser, dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn, komm herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Syrien und aus der Hand des Königs von Israel, die sich gegen mich erhoben haben. Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des Königshauses vorfand, und sandte es als Geschenk an den König von Assyrien. Und der König von Assyrien hörte auf ihn, und der König von Assyrien zog hinauf gegen Damaskus und nahm es ein und führte seine Einwohner weg nach Kir, und Rezin tötete er. Also hier wieder dasselbe von Ahas. In 2. Chronik, Kapitel 28, Vers 20 bis 22, da sagt uns die Bibel, dass Tilgath der Pilneser, der König von Assyrien, kam gegen ihn und bedrängte ihn und stärkte ihn nicht. Denn Ahas beraubte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und der Obersten und gab das Geraubte dem König von Assyrien. Aber er war ihm nicht zu Hilfe. Und in der Zeit seiner Bedrängnis, da handelte er noch treulose gegen den Herrn. Er, der König Ahas. Also wie wir sehen, führen solche Geschäfte, wenn manchmal auch etwas später, die Lanze gegen das eigene Haus und Land. Wir sehen das später dann auch, ja oder jetzt bei Hiskia. In der Verunstaltung, das wäre der 4. Punkt. Im 2. König, Kapitel 18, Vers 16, da heißt es, zu jener Zeit brach Hiskia von den Türflügeln des Tempels des Herrn und den Pfosten, die Hiskia, der König von Juda, überzogen hatte, das Gold ab und gab es dem König von Assyrien. Also da hat das ja Typusse drin. Das sind die Türflügel, das sind die Pfosten, die Pfeiler des Hauses, die Hiskia demontierte, um den Feind damit zu beschenken. Worauf steht das Haus Gottes? Was trägt an einem Gebäude? Die Säulen, oder? Was schützt das Gebäude vor falschem Ein- und Ausgang? Die Tür, oder? Also jetzt überlegt ihr mal, was hier passiert. Wenn Gold von den Türflügeln des Tempels entfernt wird, von den Pfosten des Tempels entfernt wird und dem Feind überreicht wird. In diesem Vergleich sind die Türen, die Evangelisten und die Pfeiler, die Zehntegeber. Beide diese Kategorien von Glaubenden werden bei einer assyrischen Attacke angegriffen. Wie werden die angegriffen? Mit dem Wort. Der Feind gebraucht ein Wort. Deshalb habe ich heute Morgen gebetet, dass die Stimme Gottes, denn seine Schafe hören seine Stimme, in uns gehört wird. Denn da gibt es verschiedene Stimmen. Daraus kommt dann auch die Unterdrückung der Offenbarung. Das heißt, es gibt keine Offenbarung mehr im Hause Gottes. 2. König, Kapitel 18, Vers 17. Aber der König von Assyrien sandte von Lachis aus den Tartan und den Rapsaris und den Rapsake mit einem großen Heer gegen den König Hiskia nach Jerusalem. Und sie zogen herauf und kamen nach Jerusalem. Sie zogen herauf und kamen und hielten an der Wasserleitung des oberen Teiches, der an der Straße des Walkerfeldes liegt. Was ist das Wasser für ein Symbol?
Das Wort.
Das Wort. Also wo haben sie sich gelagert? Am Wort, an der Wasserleitung. Wasser ist ein Symbol für Gottes Wort. Die Assyrer haben sich am Aquädukt eingestellt, um die Wasserversorgung abzuschneiden. Aber wie auch immer, es war dann Hiskia selber mit seinen Obersten, die das Volk dazu animierten, die Wasserversorgung aus Angst vor den Assyrern zu verstopfen. Eine Kirche in der Wandlung und Reformation wird unter einem assyrischen Angriff, wenn er stattfindet, einen Schwund und Ermüdung in der Enthüllung erfahren, wenn sich die Leiterschaft darauf in Angst einlässt. Das heißt, es gibt Drohungen. Diese Drohungen habe ich auch erlebt. Du kannst das den Leuten nicht sagen und so kann man das nicht sehen und so weiter und so fort. Da kommen Angriffe, vor allem mit der apostolischen Nachricht. Im 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 2 bis 4. Und als Hiskia sah, dass Sanerib gekommen war und dass sein Angesicht zum Kampf gegen Jerusalem gerichtet war, da beriet er sich mit seinen Obersten und seinen Helden, die Wasser der Quelle zu verstopfen, die außerhalb der Stadt waren, und sie halfen ihm. Und es versammelte sich viel Volk und sie verstopften alle Quellen und den Bach, der mitten durchs Land fließt, indem sie sprachen, warum sollten die Könige von Assyrien kommen und viel Wasser finden. Das ist die Taktik, von der bis und mit heute Gebrauch gemacht wird, auch in der modernen Kriegstechnik. Da gibt es die Worte wie verbrannte Erde, zum Rückzug zum Beispiel von Hitlers Armee aus Russland, dass der Feind hinterher nichts mehr finden konnte. Aber in diesem Fall hier war es das Wasser. Auch wir in der Schweiz, wir haben ja eigentlich alles zur Zerstörung vorbereitet, das wissen die meisten aber nicht. Und da kann man auch nicht alles darüber aussagen oder sprechen, da gibt es Geheimnisse. Aber das heißt, dass an und für sich im Mittelland, wenn die Armee sich ins Reduit zurückzieht, das Mittelland zerstört wird, dass keine Verbindung mehr funktioniert. Und das geht es. Hier war es wiederum, wie gesagt, die Wasserleitung. Das war auch die Untergrabung des Vertrauens. Als Punkt 6, da sehen wir im 2. König 18, Vers 19. Und der Rapsake sprach zu ihnen, sagt doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Also da kommt ein Untergraben in das Vertrauen. Ein Reformationshaus strömt mit Vertrauen aus. Es strömt nicht nur Vertrauen aus, sondern es selbst strömt mit und im Vertrauen nach außen. Das ist, was es tut, oder? Das bleibt nicht für sich, es bleibt nicht geschlossen. Es gibt das klare Verstehen weiter, dass Gott uns keinen Geist der Schüchternheit, sondern der Macht gegeben hat. Unter einem assyrischen Angriff werden diese Unerschrockenheit und das Vertrauen in Gott langsam weggefressen. Das ist kein schneller Akt, sondern das ist ein zermürbendes, langes Wirken, bis es weggefressen ist. Dann kommen wir zur Vortäuschung einer Attacke als Punkt 7, also einer Attacke Gottes. Wenn du Gott gehorsam bist, wenn du Gott glaubst und dich Gott unterstellst, dann sind diese Dinge sehr gefährlich, äußerst gefährlich, die sind äußerst kritisch. Das sehen wir im 2. König, Kapitel 18, Vers 25. Nun bin ich etwa ohne den Herrn gegen diesen Ort heraufgezogen, sagt der Feind, um ihn zu verheeren. Der Herr hat zu mir gesagt, zieh hinauf gegen dieses Land und verheere es. Was machst du jetzt, wenn dir das jemand sagt? Der Herr hat mir gesagt, siehst du, meine Schafe hören meine Stimme. Die Söhne Gottes hören den Vater. Der Assyrer hat Burschikos, also unverfroren, apostolische Autorität vorgetäuscht oder missbraucht. Eine Eigenfabrikation, ohne Zweifel. Aber er hat nicht daran gezweifelt, er hat voll ausgesprochen. Und wie wir alle wissen, liegt die Macht über Tod und Leben wo? In der Gewalt der Zunge. Der Feind weiß das und gebraucht es auch. Weil dieser Angriff auf das Wesen des Treuens folgt, oder des Treuseins, des Untenstehens, kann die Kirche unter der falschen Auffassung getäuscht werden, dass es Gott sei, der sie angreift. Im Gegensatz dazu siehe Josia und Pharao Necho. So, wie hältst du es jetzt auseinander? Hör das mal an, 2. Chronik, Kapitel 35, Vers 22, fortfolgende. Aber Josia wandte sein Angesicht nicht von ihm ab, also von Necho, sondern verkleidete sich, um gegen ihn zu kämpfen. Und er hörte nicht auf die Worte Nechos, die aus dem Mund Gottes kamen. Und er kam in die Talebene Megiddo, um zu kämpfen. Und wie wir alle wissen, wurde er schwer verwundet. Dann heißt es im Vers 24, und seine Knechte brachten ihn vom Wagen weg und setzten ihn auf den zweiten Wagen, den er hatte, und fuhren ihn nach Jerusalem. Und er starb und wurde in den Gräbern seiner Väter begraben, und ganz Juda und Jerusalem trauerte um Josia. Sogar der Prophet hat getrauert. Also hier siehst du, typisch, wenn du nicht die Stimme Gottes hörst, bist du verloren. Das eine Mal stimmt es, dass Gott gesprochen hat. Josia, der Mann nach dem Herzen Gottes, geht nicht darauf ein. Die Bibel sagt, sein ganzes Herz ging in den Wegen Gottes bis zu dem Punkt. Das löst Angst oder Ängste aus in den Ältesten. Das wäre Punkt 8, 2. König, Kapitel 18, Vers 26. Und Eliakim, der Sohn Hilkias, und Schebna und Joach sprachen zum Rabschake, rede doch aramäisch zu deinen Knechten, denn wir verstehen es, und rede nicht jüdisch mit uns, vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Dieser Angriff hatte einen durchdringenden Geist der Angst in den Elternschaft von Hiskia inspiriert. Hier kommt das Wort mir in den Sinn, begeistert. Wer kennt dieses Wort, begeistert? Hast du dir auch schon mal überlegt, was das heißt, wenn du begeistert bist? Von was bist du begeistert? Bist du von Gott begeistert? Das heißt, du trägst Geister in dir. Ich bin begeistert. Welche Geister sind in dir? Das heißt, die waren mit Angst begeistert. Die hatten jetzt den Geist der Angst eingefangen. Er reduzierte sie auf eine unterwürfige und armselige Einstellung gegenüber ihren Gegnern. Die waren nicht mehr kampfbereit. Denn wir haben nicht einen Geist, wiederum zur Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft, indem wir rufen, Abba, Vater. Das ist die Frage, was begeistert uns? Kommen wir zum Punkt 9. Der untergräbt den Setman oder den Leiter. 2. Könige, Kapitel 18, Vers 29 bis 31, sagt uns die Bibel, so spricht der König, dass Hiskia euch nicht täusche, denn er wird euch nicht von seiner Hand erretten können. Und dass Hiskia euch nicht auf den Herrn vertröste, indem er spricht, der Herr wird uns gewiss erretten, und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia. Das war die Attacke des Feindes, hörst du? Denn so spricht der König von Assyrien, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus, so sollt ihr jeder von seinem Weinstock und jeder von seinem Feigenbaum essen und jeder das Wasser seiner Zisterne trinken. Also der Setman überträgt Wohlstand und Schutz in das Haus, da die Vorteile der Wandlung oder der Reformation nicht sofort gesehen werden, oder erfahren werden können, wird der Setman von Assyrien unterminiert. Das heißt, du wirst schon sehen, oder glaubst du das, und all diese Stimmen in dir, das sind diese assyrischen Untergrabungsstimmen,
die die Leiterschaft untergraben. Wir alle kennen die. Es ist nichts Neues für uns. Das heißt, die Weiterentwicklung zerstört dann den Bund. Es ist der Geist der Verführung, der diesen Bund zerstört. Das sehen wir unter Punkt 10 im 2. Könige, Kapitel 18, Vers 31 bis 32. Da geht es weiter und sagt, hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. So sollt ihr jeder von seinem Weinstock und jeder von seinem Feigenbaum essen, jeder das Wasser seiner Zisterne trinken, bis ich komme und euch in mein Land hole, wie euer Land, ein Land von Korn und Most, ein Land von Brot und Weinbergen, ein Land von Olivenbäumen und Honig, dass ihr lebt und nicht sterbt. Aber hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, indem er spricht, der Herr wird uns erretten. Also der zieht ihnen richtig den Speck durch den Mund. Der assyrische Geist verführt die Kongregation mit der Lüge, der verführerischen Versprechen, des Wohlstandes in einem anderen Land, sprich für uns heute eine andere Kirche. Also wechsel die Kirche, dann hast du, und dann kannst du aufzählen, oder? Es kommt die Bedrohung der Vision durch Fehlgeburt. Die Geburtswehen sind uns alle bekannt, aber es kann passieren, dass genau was hier steht, auch in der Kirche heute, sich wiederholt. Im 2. König, Kapitel 19, Vers 3, da heißt es, und sie sprachen zu ihm, so spricht Hiskia, dieser Tag ist ein Tag der Bedrängnis und der Züchtigung und der Schmähung, denn die Kinder sind bis an die Geburt gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Wenn Visionen zugrunde gehen, sind die Leute richtungs- und ziellos und fehlgeleitet und werden schließlich ebenso zugrunde gehen. Das heißt, bevor das Kind geboren wird, gibt es einen Abgang. Man spricht von einer Fehlgeburt. Punkt 12, da gibt es noch Notizen. Einfach notiert, das ist der Stolz des assyrischen Geistes. Da wir alle wissen, dass der Feind von innen wirkt, das trojanische Pferd ist im Haus Gottes, wirkt von innen nach außen. Der Gesetzlose muss offenbart werden aus dem Haus Gottes, der kommt aus dem Leib Christi. Zephania Kapitel 2, Vers 15, du kannst auch studieren dazu, Jesaja Kapitel 10 und Hesekiel Kapitel 31. Aber ich habe jetzt hier den Zephania Kapitel 2, Vers 15 genommen. Da heißt es, das ist die frohlockende Stadt, die in Sicherheit wohnte, die in ihrem Herzen sprach, ich bin es, und gar keine sonst. Wie ist sie zur Wüste geworden, zum Lagerplatz der wilden Tiere? Jeder, der an ihr vorüberzieht, wird zischen und wird seine Hand schwenken. Das über diese Stadt, was heute die Kirche heißt. Dann kommen wir zum Kapitel 3. Abschließend vielleicht das Wichtigste. Sieg über den assyrischen Geist. Wir konzentrieren uns hier auf drei Punkte, auf die Punkte, die wir kennen müssen, wie wir diesen Angriffen standhalten und wie wir ihnen begegnen. Natürlich sind es nicht, wir sprechen hier, wie schon gesagt, nicht über die Syrer oder Assyrer, die über die Schweizer Grenze kommen und uns hier bedrohen, sondern es geht um die geistliche Dimension hier. Die erste Waffe, die gegen diesen Geist wirkt, ist die Stimme des Herrn, das wäre der Punkt 1. Das sehen wir wieder im Alten Testament im Vorschatten, in Jesaja Kapitel 30, Vers 30 bis 33. Da sagt der Prophet, und der Herr wird hören lassen die Majestät seiner Stimme und sehen lassen das Herabfahren seines Armes mit Zorneschnauben und einer Flamme verzehrenden Feuers, Wolkenbruch und Regenguss und Hagelsteine. Denn vor der Stimme des Herrn wird Assur zerschmettert werden. Wenn er mit dem Stock schlägt, und es wird geschehen, jeder Streich der verhängten Rute, die der Herr auf ihn herabfahren lässt, er geht unter Tamburin und Lautenspiel, und mit geschwungenen Arm wird er gegen ihn kämpfen. Denn längst ist eine Gräuelstätte zugerichtet, auch für den König ist sie bereitet. Tief, weit hat er sie gemacht. Ihr Holzstoß hat Feuer und Holz in Menge. Wie ein Schwefelstrom setzt der Hauch des Herrn ihn in Brand. Im Neuen Testament, da sagt Jesus in Johannes Kapitel 10, Vers 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Die Klarheit der Stimme des Herrn wird dich leiten, weg von den Gefahren des Assyrers. Er wird dich zu ruhigem Wasser führen und deshalb ist die Anerkennung der Stimme des Herrn unbedingt einer der Schlüssel zur Erlösung vom Assyrergeist. Ich möchte hier das Wort Anerkennung noch einmal genauer betrachten. Es geht nicht bloß um eine Erkennung. Das heißt, ja, ich kenne oder ich höre die Stimme oder wenn ich die Bibel lese. Wenn ich die Bibel lese, dann kann ich erkennen, was die Stimme des Herrn ist. Es geht um die Anerkennung. Das heißt, jawohl, ich nehme das für mich und ich tue es. Ich erkenne an. Damit dieser Angriff in der Geisteswelt, diese Macht und Gewalt der Finsternis, die über mich kommt, keine Macht hat. Um das geht es. Die zweite Dimension findest du in der Gemeinschaft der Apostel und Propheten. Das heißt, du brauchst diese apostolisch-prophetische Gemeinschaft. Deshalb heißt es auch in Apostelgeschichte 2,42, dass sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das ist der erste Punkt, die erste Säule des Hauses. Das heißt, die apostolisch-prophetische Gemeinschaft bietet dir den Schutz, siehe dazu auch die Geschichte vom Lahmen am Tor, genannt der Schöne, und Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte 3, Vers 2, fortfolgende. Da heißt es, siehe uns an, also siehe die Gemeinschaft an, von Paulus und Petrus. Syrien und Assyrien sind verschiedene Positionen, aber der Grundsatz und Schlüssel, mit dem wir diese Feinde demontieren, ist in beiden Fällen derselbe und heißt Gemeinschaft. Siehe dazu auch Einheit oder die Lehre der Einheit. Echad, wie du gehört hast. Israels König und der Seher Elisa. Schauen wir das mal an, in dieser Dimension. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 8 bis 12. Und der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Und er beriet sich mit seinen Knechten und sprach, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Syrer herab. Und der König von Israel sandte an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte. Und er nahm sich dort in Acht. Und es geschah nicht einmal und nicht zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Syrien über diese Sache beunruhigt. Und er rief seine Knechte und sprach zu ihnen, könnt ihr mir nicht kundtun, wer von den Unsrigen für den König von Israel ist? Und einer von seinen Knechten sprach, nicht doch mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet, der in Israel ist, tut dem König von Israel die Worte kund, die du in deinem Schlafgemach redest. Also da hat der König vermutet, dass da ein Untreuer in seiner Armee sei oder in seinem Hof, der dem Feind mitteilt, was er beschlossen hatte. Interessanterweise gibt es hier einen Mann, der Einsicht hat, denn er rief seine Knechte und einer unter ihnen wusste, dass es der Elisa, der Prophet war. Also der hatte schon ziemlich Einsicht. Mit anderen Worten, die Zusammenarbeit der König mit dem Prophet hat verhindert, dass der Hinterhalt, den die Syrer gelegt haben, in Funktion trat. Wir sehen das auch bei König Joas und dem Seher Elisa. Als Elisa erkrankte im 2. König, Kapitel 13, Vers 14 bis 19, und an seiner Krankheit, an der Krankheit, die er starb, da kam Joas, der König von Israel, zu ihm herab und weinte über seinem Angesicht und sprach, mein Vater, Wagen Israels und seine Retter. Hör mal, was der König ihm sagt. mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Da sprach Elisa zu ihm, hole Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sprach zum König von Israel, lege deine Hand auf den Bogen. Da legte er seine Hand darauf und Elisa tat seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sprach, öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es. Und Elisa sprach, schieße. Und er schoss. Und er sprach, ein Pfeil der Rettung von dem Herrn und ein Pfeil der Rettung gegen die Syrer. Und so wirst du die Syrer in Apek schlagen bis zur Vernichtung. Und er sprach, nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sprach zum König von Israel, schlage auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, du hättest 5 oder 6 Mal schlagen sollen. Dann würdest du die Syrer bis zur Vernichtung schlagen. Nun aber wirst du die Syrer 3 Mal schlagen. Die Zahl 3 ist doch das Gehen Gottes. Was war jetzt da falsch, dass er nach 3 Mal aufgehört hat? Siehst du, das ist ein Problem, das wir heute haben. Die Leute haben sehr selten mehr Durchhaltevermögen. Das heißt, du hast eigentlich gar keine Chance, als zu schlagen, bis du stirbst. Ich meine jetzt physisch. Du kannst nicht aufgeben. Du kannst nicht sagen, so jetzt genügt es. Das ist das sogenannte von Event zu Event Evangelium. Einmal gerettet, immer gerettet. Einmal den Geist, immer den Geist und all diese Geschichten, oder? Das ist ein Hinweis auf die Migration. Schlage weiter. Vielleicht, ich weiß nicht, hätte der Seher gesagt, genug, es ist okay, wenn er 6 Mal geschlagen hätte oder 7 Mal. Aber wir sind verpflichtet, im Wort weiterzuschlagen, bis wir am Ziel sind. Da sehen wir die Geschichte von König Hiskia und Jesaja, dem Propheten oder dem Seher. 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 20 bis 21. Und der König Jehiskia und Jesaja, der Sohn des Amos, der Prophet, beteten deswegen und schrien zum Himmel. Da sandte der Herr einen Engel, der alle tapferen Helden und Fürsten und Obersten im Lager des Königs von Assyrien vertilgte. Und dieser zog mit Beschämung des Angesichts in sein Land zurück, und als er in das Haus seines Gottes ging, fällten ihn dort durch das Schwert solche, die aus seinem Leib hervorgegangen waren. Wer war das? Wer fällte ihn? Ja, wenn sie doch aus seinem Leib hervorgegangen sind, dann sind es seine Söhne, oder? Siehst du, was passiert? Was auch in der Kirche passieren kann? Wenn du nicht genügend schlägst mit deinen Pfeilen auf den Boden. Was sind die Pfeile im Neuen Testament? Was ist der Bogen? Die Bibel erklärt die Symbolik, ihr wisst das. Wer trägt den Köcher, wo die Pfeile drin sind? Der Vater. Was sind die Pfeile? Das sind die Söhne. Die Bibel erklärt sich selber. Die Symbolik ist klar. Dann geht es weiter. Punkt 3, durch das Wort Gottes oder durch Gottes Wort. Jesaja 31, Vers 8 bis 9. Und Assur wird fallen durch ein Schwert. Das ist das prophetische Wort. Nicht eines Mannes. Und ein Schwert nicht eines Menschen wird es verzehren. Und es wird vor dem Schwert fliehen und seine Jünglinge werden thronpflichtig werden. Und sein Fels wird vor Schreck entweichen. Und seine Fürsten werden vor dem Banner verzagen, spricht der Herr, der sein Feuer in Zion, seinen Ofen in Jerusalem hat. Jetzt denkt bitte nicht an das geografische Jerusalem, geografische Zion. Ich sage es nochmal hier, auch in dieser Lehre. Zion ist dort, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Micha, Kapitel 5, Vers 5. Und sie werden das Land Assyrien mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren. Und er wird uns von Assyrien erretten, wenn es in unser Land kommen und wenn es in unsere Grenzen treten wird. Das Wort des Herrn ist das Schwert, das die Assyrer vertilgt. Die Wandlung und die Reformationskultur ist sehr wortintensiv und wird dem Angriff des Assyrers widerstehen und den Geist vernichten. Das heißt, es braucht diese Form, diese Kultur oder dieses Gefäß, wo die Reformation eingegossen werden kann. Diese Reformationskultur oder die Kultur der Wandlung.
Hauptsache ist die Umsetzung des gehörten Wortes, dass die Praxis daraus mit unseren Feinden, die wir in uns tragen, die uns angreifen, von innen nach außen zur Ruhe kommen. Dass die Geschichte ein Ende findet, so wie Gott gesagt hat, am Kreuz von Golgatha ist alles vollbracht. Dass jede Gewalt, jede Macht der Finsternis ist besiegt. Amen.